Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Heute in unserer Sendung Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, gehen wir mit Alkohol in den Straßenverkehr bzw. klären über Hintergründe und Folgen auf, wenn man dabei erwischt wird. Denn die Gefahren durch Alkohol im Straßenverkehr werden häufig unterschätzt. Ich freue mich auf eine Stunde mit Petra Albrecht und sage ganz herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM.
Vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Petra Albrecht, wie schon gesagt. Ich komme vom Polizeipräsidium Ulm, dort vom Referat Prävention bin ich tätig. Ich bin jetzt schon seit 27 Jahren bei der Polizei. Ich war am Anfang 8 Jahre lang im Streifendienst, war bei verschiedenen Revieren, wie man hört, eher im Badischen unterwegs, war dann 16 Jahre lang beim Verkehrsunfalldienst und bin jetzt seit 2 Jahren bei der Prävention hier in Ulm, was mir auch sehr viel Spaß macht. Man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen angeschlagen, aber das Thema Alkohol im Straßenverkehr ist mir so wichtig, dass ich trotzdem den Weg hierher gefunden habe.
Thema Prävention, wie sieht der Alltag aus, wenn man bei der Polizei für die Prävention zuständig ist?
Der Alltag sieht bei mir jetzt speziell im Großen und Ganzen so aus. Ich bin auch für die Radfahrausbildung für die Viertklässler zuständig und in den Wintermonaten mache ich noch Präventionsarbeit an der weiterführenden Schule und habe dort ein Thema wie junge Fahrer, Gewalt, Prävention, sicher unterwegs. Das ist dann eher so sexualisierte Gewalt. Und da sind wir dann an der weiterführenden Schule immer unterwegs und halte unsere Unterrichte.
Das heißt, Sie haben mit vielen jungen Leuten Kontakt. Wie aufnahmefähig sind die Schülerinnen und Schüler für das Thema?
Ich muss sagen, die sind schon sehr interessiert an dem Thema, vor allem was wir auch mit Beispielen immer wieder untermalen können. Ich habe jetzt bei mir in meiner Berufslaufbahn, speziell beim Verkehrsunfalldienst, relativ viele Verkehrsunfälle aufgenommen. Leider Gottes auch ziemlich viele, wo ein Fahrzeug oder Fahrzeuglenker alkoholisiert war. Und das ist eigentlich eine Sache, was wir verhindern möchten. Und wenn man das ein bisschen mit Beispielen unterstreichen kann, dann sind wir bei den Jugendlichen eigentlich schon sehr verständlich, beziehungsweise sind wir das Thema doch sehr gut an.
Dann ist es cool und cool wäre es natürlich, wenn wir heute auch unsere Hörer beglücken könnten mit ein paar Beispielen, die vielleicht ganz anschaulich sein könnten. Wie sind Sie jetzt innerhalb der Polizei zum Thema Prävention gekommen oder zum Thema Alkohol im Verkehr? Hat Sie das besonders interessiert, schon immer interessiert?
Ich muss sagen, wie schon gesagt, im Rahmen von meinem Verkehrsunfalldienstzeit habe ich doch relativ viel schon erlebt, habe ziemlich viel mitbekommen, auch das Leid von Angehörigen und Schwerverletzten. Und mir war das immer so eine Herzensangelegenheit, mich immer so eher um die Leute zu kümmern. Und mir war das dann auch wichtig, eher präventiv tätig zu werden und nicht erst im Nachhinein an die Unfallstelle zu kommen. Und aus dem Grund bin ich, glaube ich, auch bei der Prävention angelangt und bin da, glaube ich, auch ganz gut aufgehoben.
Was der Alkohol mit den Menschen macht, das wollen wir uns nachher mal ein bisschen anschauen. Aber vielleicht mal, um anschaulich das Thema zu eröffnen, die Statistiken sozusagen, die es gibt. Wie viele Unfälle gibt's denn, die alkoholbedingt sind und wie sieht das Ganze aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Unfälle gibt's überhaupt und wie viele Prozent entfallen dann auf Alkohol als Ursache?
Also ich habe mir jetzt gerade mal die Zahlen fürs Jahr 2020 angeguckt, speziell in Baden-Württemberg. Wir sind hier ja in Baden-Württemberg und wir haben da so knapp 270.000 Unfälle insgesamt über das Jahr gesehen. Und davon sind es doch fast 4.000 Unfälle, die auf Alkoholisierung zurückzuführen sind. Und es sind sehr viele, die mit dem Personenschaden rausgehen. Also es sind 1.600 Verkehrsunfälle nahezu, wo ein Mensch oder mindestens ein Mensch mit seinem Körper, mit seiner Gesundheit dafür bezahlt hat beziehungsweise gelitten hat. Und was halt noch das Frappierende ist, gerade bei der alkoholisierten Verkehrsunfälle, wir haben 17 Tote zu beklagen, was, glaube ich, vermeidbar wäre. Weil es ist nicht immer nur der Alkoholisierte, der sich gefährdet, sondern auch die anderen Verkehrsteilnehmer. Und leider Gottes sind es halt auch die anderen, die dann darunter zu leiden haben. Und es ist ja nicht nur der Getötete, es sind ja auch die Angehörige, die dann mit diesem Verlust leben müssen.
Es sind also ganz viele Menschen, die eigentlich negativ betroffen sein können durch einen Unfall. Und sie versuchen in ihrem Dienst Unfälle zu vermeiden, beziehungsweise das Interesse dafür zu wecken, Alkohol als Gefahr anzusehen. Worin liegt denn die größte Gefahr des Alkohols für den Fahrer?
Also ich denke mal, dass der Fahrer seine eigene fahrerische Leistung ziemlich überschätzt. Er wird auch risikofreudiger mit der Alkoholisierung. Vielleicht nimmt er auch in dem Moment nicht wirklich so wahr, dass seine Reaktionsfähigkeit ziemlich nachlässt und auch, dass das Sichtfeld eingeschränkt wird durch die Alkoholisierung. Gerade so das Sichtfeld an der Seite, das nimmt doch ziemlich ab. Man spricht dann immer so vom Tunnelblick und den gibt's dann wirklich.
Wie kann man das denn messen, wo der Tunnelblick einsetzt oder wo die Reaktionsfähigkeit anfängt, sich zu verändern?
Oh, ich glaube, das ist schwierig. Es gibt natürlich die gesetzlichen Grenzen, an die sich jeder halten muss. Und ich glaube, das ist, liegt auch bei jedem selber, wie er auf Alkohol reagiert. Also ich kenne denjenigen, der nach einem halben Glas Sekt sagt, oh Gott, ich kann gar nicht mehr ins Auto sitzen oder traue mir gar nicht mehr zu, irgendwie am Straßenverkehr aktiv teilzunehmen. Und dann gibt's aber auch die Personen, die dann sagen, okay, ich habe schon 2 Bier getrunken, ich fühle mich eigentlich noch relativ fit. Also ich glaube, das ist gar nicht so pauschal eingrenzbar, ab wie viel Alkohol man da noch fähig ist, beziehungsweise wann es dann anfängt mit dem Tunnelblick. Es geht wahrscheinlich dann auch darum, wie ist man es gewöhnt oder wie ist man es auch nicht gewöhnt.
Es gibt ja die Leute, die werden da mit 2,2 Promille erwischt und sagen, ja, tut mir leid, ich habe 2 Bier getrunken. Da weiß man, das kann nicht zusammengehen. Wie kann man denn, wenn man jetzt unterwegs ist, abends und ein Bier getrunken hat oder 2, sagen, okay, das geht noch? Oder wo muss man sicher sagen, jetzt geht's nimmer? Wie soll man sich denn da verhalten? Weil man hat ja meistens keine Messmöglichkeit.
Das stimmt. Also spätestens, wenn man sagt, man traut sich's nicht mehr zu oder man fühlt sich irgendwie merkwürdig, dann sollte man definitiv das Fahrzeug stehen lassen und lieber jemanden suchen, der einen heimbringt, das Geld investiere in ein Taxi oder auf andere Art und Weise nach Hause komme. Man kann es natürlich auch nicht messen. Ich werde auch öfters gefragt, gibt's da irgendwie eine Formel, wo ich ausrechnen kann, was ich trinken kann, damit ich unter der Promillezahl bleib und ich kann sagen, es gibt keine Formel oder zumindest ist mir keine bekannt. Es geht dann halt immer um die Körpergröße, um wie gut hat man Gässe, wie viel hat man auch auf der Rippe, das zählt dann auch dazu, wie verarbeitet der Körper der Alkohol. Das gehört alles dazu, deswegen kann man das pauschal gar nicht sagen, dass man sagt, okay, ich rechne mir das mal schnell aus, ich bin so und so groß, ich wiege so und so viel, wie viel darf ich denn trinken? Das geht nicht so einfach, leider.
Kann man denn vielleicht für den Durchschnittsmenschen 1,75 groß, 75 Kilo schwer, keine Ahnung, irgendwie so eine Faustformel sagen, wo er weiß, ja, das ist auf jeden Fall noch okay oder da darf man für keinen Fall mehr?
Gibt's keine Faustformel. Und da möchte ich auch nicht irgendwelche Vermutungen in den Raum stellen oder irgendeine Angabe machen, wie viel man auf jeden Fall trinken darf. Wie gesagt, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Auf jeden Fall, wenn Sie merken, ich habe jetzt ein bisschen was getrunken, ich fühle mich nicht mehr fit, dann auf jeden Fall das Auto stehen lassen.
Und die Frau Albrecht kann uns jetzt mal ein bisschen aufklären, was es denn mit diesen ganzen Promillegrenzen auf sich hat. Es beginnt ja bei der 0,3, die nächste Stufe ist 0,5. Und ja, das soll sich selber sagen. Was bedeuten die einzelnen Grenzen? Wie wird das gemessen eigentlich? Vielleicht können wir auch ein bisschen Blutalkohol und Atemalkohol auseinanderhalten. So dieses Verhältnis oder dieses 2:1. Und ja, einfach die Rechtsfolgen aufdecken.
Ja, sehr gerne. Also es kommt ja immer drauf an. Also 0,3 Promille Grenze ist, also wenn man folgenlos erwischt wurde, sagen wir es mal so, sprich es kam zu keinem Unfall und man hat ansonsten keine Ausfallerscheinungen, dann ist die Promille Grenze 0,3 folgenlos. Das sieht anders aus bei den Fahranfängen, aber da komme ich dann später nochmal dazu. Dann haben wir natürlich die nächste Stufe, die 0,5 Promille Grenze. Da fängt's dann schon an. Und zwar erwartet einen dann beim ersten Verstoß wirklich eine Geldstrafe von 500 €, 2 Punkte und schon 1 Monat Fahrverbot. Das steigert sich dann natürlich, wenn man schon einen vorherigen Verstoß hatte, also sprich beim zweiten Verstoß, und beim dritten Verstoß wird's noch mal teurer. Also sprich, beim zweiten Verstoß sind's dann schon 1.000 €, was man zahlen muss, und hat dann 3 Monate Fahrverbot. Bei den Punkten bleibt's bei den 2 Punkte. Und beim dritten sind's dann schon 1.500 €. Und ich glaube, das ist dann schon ein Betrag, der tut dann schon irgendwann mal weh. Und ab dem Promillegrenze 1,1, das ist dann schon im Straftatbereich, wer sich auskennt, das ist dann der 316 StGB. Das ist dann natürlich auch beim Folgenlose. Wenn es natürlich zum Unfall kommt, sieht es dann ganz anders aus.
Also das nennt sich die Trunkenheitsfahrt. Das ist dann schon ein Straftatbestand. Vorhin waren wir ja noch bei der Ordnungswidrigkeit, beim Bußgeld.
Genau, stimmt, genau. Bei 0,3, wenn es dann, wenn man dann Unfall baut, ist natürlich die 0,3 Promille Grenze schon maßgebend. Also es ist wirklich, wenn man schon bei 0,3 ist und man wird schon erwischt, dann wird einem schon angeraten, das Fahrzeug stehen zu lassen, denn wenn irgendwas passiert, dann ist man da halt auch schon mit dabei.
Ja, es kann ja auch die Verschuldensquote dann schon negativ beeinflussen, wenn man da 0,3 übersteigt.
Ja, es ist, es kommt dann auch immer versicherungstechnisch drauf an, dass die Versicherung dann sagt, okay, du hast jetzt einen Unfall gebaut, du warst alkoholisiert, mir werde dich in Regress nehmen, beziehungsweise mir habe Regressforderungen an dich, die du dann begleichen musst, weil mir den Schaden nicht in voller Höhe übernehme.
Also wir müssen es vielleicht noch ein bisschen vertiefen an der Stelle. Der Geschädigte hat ja immer einen Direktanspruch gegen den Versicherer, den Haftpflichtversicherer des Schädigers. Der kann sich dort vollständig erholen. Aber jetzt wird es eben spannend, ob sich die Versicherung beim Delinquenten erholen kann. Und wann genau beginnt diese Möglichkeit für die Versicherung?
Also versicherungstechnisch kenne ich mich jetzt da nicht so aus, aber wenn in der Strafanzeige drinne steht, beziehungsweise wenn bei der Versicherung bekannt wird, dass der Versicherungsnehmer alkoholisiert war zum Unfallzeitpunkt, ab dem Zeitpunkt gehe ich mal ganz schwer davon aus, dass die Versicherung sagt, okay, mir habe Regressforderungen an dich, die mir jetzt bitte von dir gezahlt bekommen möchte.
Also das muss man denken, die Versicherung bezahlt zwar den Schaden, den man angerichtet hat, aber man kommt dann durch den Alkohol im Straßenverkehr, den man nachgewiesen bekommt, eben rein in eine Haftung der Versicherung gegenüber. Und jetzt sind wir bei 1,1 Promille und der Trunkenheitsfahrt. Wir haben vorhin schon gehört, 1 Monat Fahrverbot, das müssen wir jetzt abgrenzen zu dem, was korrespondiert mit Straftaten. Das ist dann nämlich nicht ein Fahrverbot, sondern das ist dann der Entzug der Fahrerlaubnis. Wie sieht das genau aus?
Genau, das ist dann der Entzug der Fahrerlaubnis. Das heißt dann, die Entscheidung obliegt dem Gericht, beziehungsweise der Staatsanwaltschaft, dem Gericht, wie hoch der Fahrerlaubnisentzug ausfällt, wie lange der andauert. Ab einem Promillegehalt von 1,6 Promille ist dann auch so, dass man dann gleich zur medizinisch-psychologischen Untersuchung muss. Der sogenannte Idiotentest, wie es eigentlich im Volksmund heißt. Und der ist dann halt auch angeordnet, den man dann überstehen muss, was auch wieder alles mit Kosten im Zusammenhang steht.
Das Gericht sagt also Entzug der Fahrerlaubnis. Die Behörde darf vor Ablauf der und der Zeit die Fahrerlaubnis nicht wieder erteilen. Wenn also die Zeit vorbei ist, bis zu 1,5 wird dann quasi automatisch wieder erteilt. Ab 1,6 wird es ganz schön haarig und schwierig für die Menschen. Sie haben es schon erwähnt, MPU, also medizinisch-psychologische Untersuchung, Idiotentest. Das heißt, die Leute müssen dann zum TÜV oder wo müssen die genau hin, was müssen die genau machen, wenn sie jetzt 1,6 oder mehr Promille hatten?
Also Sie müssen natürlich die Fahrerlaubnis dann wieder beantragen. Die Fahrerlaubnisbehörde wird dann die MPU fordern und dem muss dann der Delinquent erstmal nachkommen.
Viele bestehen das gar nicht. Was wird denn da so abgefragt ungefähr?
Oh, das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Ich war noch nie zum Glück bei der MPU. Ich musste noch nie dorthin. Und ich weiß nur, dass eine relativ hohe Durchfallquote beim ersten Versuch zu verzeichnen ist und dass viele es erst beim zweiten oder beim dritten Mal schaffe, durch diese Untersuchung durchzukommen.
Und es zieht sich dann aber ganz schön lange. Das heißt, die Zeit, die das Gericht angeordnet hat, die wird dann möglicherweise um ein Vielfaches überschritten, wenn man das nicht schafft. Vor allem wird man ja auch ständig dann kontrolliert. Das heißt, man muss eventuell ohne Vorwarnung eine Urinprobe abgeben oder so. Und wenn da nachgewiesen wird, dass in letzter Zeit Alkohol getrunken worden ist, dann macht's Peng und es geht wieder von vorne los. Also man ist da richtig dann kontrolliert in dieser Zeit.
Ja, also es wird auf jeden Fall auch Blutproben genommen und werde dementsprechend untersucht. Das stimmt, ja.
Und interessant ist ja auch, dass selbst alkoholfreies Bier dann, also dass man das nicht angeben darf oder ein Gläschen, was weiß ich, Sekt Orange irgendwie, schon das macht dann den Gutachter stutzig und er schreibt es dann rein und sagt, er empfiehlt nicht, dass die Wiedererteilung des Führerscheins ermöglicht werden soll. Also es ist eine ganz schwierige Situation für denjenigen, der dann betroffen ist.
Das auf jeden Fall, ja.
Wir sind bei 1,6 gelandet und haben dann, wie gesagt, ab 1,6 die Möglichkeit oder die Automatik, dass dann die MPU gefordert wird. Es gibt's ja auch dann ab so 2,5 eine verminderte Schuldfähigkeit. Ab 3,0 Promille fällt die Schuldfähigkeit weg. Was ändert sich dadurch an der Strafbarkeit?
Also wie gesagt, dieser Promillegehalt im Straßenverkehr ist doch relativ selten anzutreffen. Die verminderte Schuldfähigkeit, das ist dann eher so im Straftatenbestand, wenn man dann in diesem Maße in der Alkoholisierung dann eine Straftat begeht mit Körperverletzung oder ähnliches, dann wird das dann angerechnet. Und aber im Verkehr ist das immer die Grenze, alles über 1,6 Promille Fahrerlaubnisentzug und die Strafanzeige ans Gericht beziehungsweise erstmal an die Staatsanwaltschaft.
Jetzt haben wir den Paragraphen 316 Strafgesetzbuch erwähnt, also Trunkenheitsfahrt. Das heißt, jemand hat 1,1 oder mehr Promille, hat aber keinen Schaden angerichtet. Und dann gibt's den 315c Straßenverkehrsgefährdung. Wann greift der? Der ist ja dann etwas verschärft. Und was ist notwendig, um den zu erfüllen?
Also der wird relativ schnell erfüllt, und zwar immer dann, wenn Leib oder Leben oder ein hoher Vermögensschaden droht oder gefährdet ist.
Genau, die Gefährdung ist da schon ausreichend. Also wenn man so ganz knapp an der Hausmauer oder am anderen Auto vorbeischrümmelt, dann ist man da schon beim 315c mit drin und nicht mehr mit einer normalen, einfachen Trunkenheitsfahrt dabei.
Genau, also es geht nicht um eine konkrete um einen konkreten Schaden, der dann entstanden ist, sondern die Gefährdung reicht da dann schon aus. Also wenn ich jetzt auch eine Person neben mir sitze habe, muss ich dann schon gucken, die Person hätte in diesem Moment ja auch verletzt werden können, weil ich den Unfall verursacht habe, zum Beispiel einen Auffahrunfall, und da ist man dann schon mit dabei.
Gibt es da noch eine Steigerung, wenn wirklich was passiert, also wenn jetzt ein Personen- oder ein Sachschaden eintritt?
Also eine Steigerung ist dann natürlich, wenn es dann um eine tödlich verletzte Person geht, dann die fahrlässige Tötung, ja.
Ja, und wenn halt die Gefahr sich verwirklicht, ist ja auch beim 315c, beim Strafmaster natürlich die Möglichkeit gegeben, nach oben zu gehen. Und da kann man ganz schön bestraft werden. Haben Sie so ein bisschen im Hinterkopf, welcher Strafrahmen da gilt?
Also das obliegt dann immer der Staatsanwaltschaft beziehungsweise dem Gericht. Und das bezieht sich dann natürlich auch am Einkommen von dem Verursacher. Und da wird dann auch erhoben, wie viel verdient jemand im Monat. Und dementsprechend wird dann auch die Strafe angepasst. Und natürlich auch anhand von der Folge, ob dann irgendwann vielleicht auch mal eine Freiheitsstrafe in Frage kommt.
Da sind wir jetzt bei der Geldstrafe. Die Anzahl der Tagessätze und das Einkommen, aus dem wird multipliziert, welche Gesamtstrafe oder welche Strafhöhe dann herauskommt. Da kann man noch dazu sagen, bis zu 90 Tagessätzen ist jemand nicht vorbestraft. Wenn es drüber geht, ist man vorbestraft. Bei 316 oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man über die 90 Tagessätze hinauskommt bei einer Trunkenheitsfahrt oder beim 315c?
Oh, das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Es geht wirklich darum, welche Folge daraus resultiert habe aus diesem Verkehrsunfall. Dementsprechend wird dann wahrscheinlich das Gericht auch die Tagessätze bemessen. Wenn jetzt jemand schwerer verletzt wird, wird natürlich die Anzahl der Tagessätze höher sein, als wenn jemand zum Beispiel nur ein Halswirbelschleudertrauma erlitten hat.
Also man kann auf jeden Fall durch 316 oder vor allem 315c, also auf Straßenverkehrsgefährdung, über die 90 Tagessätze hinauskommen und dann ist man eben vorbestraft, Stichwort polizeiliches Führungszeugnis. Und wenn man das dann für irgendwas braucht, dann steht es da drin, ansonsten taucht es dort nicht auf. Aber da kann man sich halt auch im Vorfeld jetzt nicht so verlassen. Selbst Sie als Expertin können da jetzt nicht so ganz genau sagen, bei dem und dem ist man noch drunter. Und also es ist schon eine gefährliche Situation, wenn man den Alkohol mitnimmt ans Steuer im Auto. Gemessen wird ja zunächst mal nicht Blutalkohol, sondern Atemalkohol. Also wenn Sie sozusagen Streife fahren und jemanden blasen lassen, dann kommen da nicht 0,5 Promille raus, sondern der halbe Wert. Was ist das genau?
Das sind die Milligramm pro Liter. Das verwirrt manchmal die Leute auf der Straße, weil sie dann der Meinung sind, ja, hurra, ich habe nur 0,3 geblasen, ich bin noch safe. Und da müssen wir leider enttäuschen, weil Pi mal Daumen muss man das mal 2 multiplizieren und ist dann auf etwa dem Promillegehalt. Und dann wird aus 0,3 Milligramm pro Liter ganz schnell mal die 0,6 Promille.
Und da haben wir schon gehört, da sind wir bei 500 Euro mit dabei, 2 Punkten, 1 Monat Fahrverbot, Ordnungswidrigkeit. Aber jetzt ist es ja so, der Test, den Sie mitnehmen ins Fahrzeug, der ist ja nicht gerichtsverwertbar. Was passiert also, wenn oder ab welchem Wert wird jemand mitgenommen zur Polizeiwache, wo dann ein gerichtsverwertbares Gerät steht, das den Atemalkohol dann misst?
Also ab dieser 0,25 Milligramm pro Liter wird die betroffene Person mit aufs Revier genommen. Da haben wir dann noch einen anderen Alkomat stehen. Da muss man dann 2 Atemtests abgeben und zwischen diesen 2 Ergebnisse wird der Mittelwert errechnet und das ist dann dieser Wert, der vor Gericht auch verwertbar ist.
Ab wann wird eine Blutprobe angeordnet, also Krankenhaus, Arzt, Spritze, Pieks?
Da sind wir dann bei der 1,05 Promille Grenze, dass man dann sagt, ab dem Zeitpunkt ist eine Blutprobe anzuordnen und das wird dann meistens durch die Staatsanwaltschaft auch angeordnet und dann muss man zum Arzt und dann wird gepiekst.
Das heißt, wenn die Straftat sozusagen schon greifbar ist, bei 1,1 geht's los mit Straftat, Trunkenheitsfahrt.
Genau.
Und wenn man ganz knapp davor ist, durch den Atemalkohol, sieht man, also dann angeordnet und dann, wenn jemand sich dann wehrt oder sagt, das will er nicht, was passiert dann?
Da hat er nicht viele Möglichkeiten. Also das ist eine Beweissicherung, die wir durchführen müssen und die darf auch mit Zwang durchgeführt werden. Also muss er dann stillhalten oder wir müssen ihn festhalten, dass die Blutprobe durchgeführt wird. Das ist wirklich eine Maßnahme, die jemand über sich ergehen lassen muss.
Was man nicht über sich ergehen lassen muss, weil man sich ja dadurch selbst belastet, ist Blasen. Aber was passiert, wenn jemand sagt, nee, er bläst nicht?
Da hat man dann natürlich auch die Möglichkeit zu gucken, gibt es irgendwelche Ausfall? Entschuldigung. irgendwelche Ausfallerscheinungen, also eine verwaschene Aussprache, jemand, der sich nicht mehr auf die Beine halten kann, gerötete Bindehäute. Das sind alles so Anzeichen für eine Alkoholisierung. Und dann wird da geguckt, liegt genug Anhaltspunkte vor und dementsprechend wird dann halt doch gleich zur Blutentnahme vorgeschritten, ohne vorher den Atemalkoholtest zu machen.
Das heißt, wenn jemand noch fit ist, dann hat er eine gute Möglichkeit, in dem Moment quasi wieder weiterfahren zu dürfen, wenn das die Kollegen sehen vor Ort. Naja, der ist eigentlich, wirkt es nicht alkoholisiert.
Naja, es kommt immer ganz auf die Umstände drauf an. Wie gesagt, also man fühlt sich manchmal auch noch recht fit und merkt im ersten Moment auch gar nicht, dass man vielleicht schon Anzeichen für eine Alkoholisierung hat und die zeigt. Das merkt man dann im ersten Moment gar nicht.
Wie ist denn das bei Wiederholungstätern? Sie haben es vorhin ja schon erwähnt, 1000 Euro bei der zweiten 0,5 Promille oder Überschreitung, 1500 Euro beim dritten Mal. Gibt es da auch die Möglichkeit, irgendwann mal eine MPU anzuordnen, wenn jemand immer wieder mit so 0,6, 0,8 auffällt, oder kann er das ewig machen?
Nein, das kann er natürlich nicht ewig machen. Ich habe da sogar aus der Praxis ein kleines Beispiel. Da hatte mir ein, nicht hier im Bereich, sondern ein bisschen weiter weg, der hat öfters mal tief ins Glas geguckt und ist dann hat trotzdem noch am Straßenverkehr teilgenommen. Und das kennt jeder, wenn irgendwann mal der Führerschein entzogen wurde, darf man noch Mofa fahren. Dann wurde ihm auch das verwehrt von der Führerscheinbehörde, hat es geheißen, okay, er darf auch kein Mofa mehr fahren. Er hat es dann trotzdem immer noch alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen mit dem Fahrrad. Und zu guter Letzt wurde ihm sogar untersagt, Fahrrad zu fahren. Der war dann Fußgänger. Also man merkt, man kann das nicht bis in alle Ewigkeit treiben, sondern sonst ist man mal für ganz lange Zeit Fußgänger.
Wir haben schon gehört, bei der Ordnungswidrigkeit Fahrverbot 1 Monat, 2 Monate bis zu 3 Monate möglich, bei der Straftat Entzug der Fahrerlaubnis. Wenn man trotzdem fährt in so einer Situation, wenn also jetzt Fahrverbot herrscht oder gar die Fahrerlaubnis entzogen ist, was passiert mit diesen Leuten?
Also wenn die Fahrerlaubnis entzogen wurde und die Person dann trotzdem fährt, dann ist es Fahren ohne Fahrerlaubnis beziehungsweise Fahren trotz Fahrverbot. Und das ist dann natürlich auch wieder die nächste Anzeige, die einen erwartet und das alles an die Führerscheinbehörde geht, die dann irgendwann vielleicht auch mal die Möglichkeit hat zu sagen, ich prüfe jetzt mal, ob du charakterlich weiterhin geeignet bist, ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Also würde ich das, glaube ich, lieber mal zweimal überlege, bevor ich das dann mache.
Also neuerliche Straftat, neuerliches Urteil, neuerliche Verurteilung und es hat natürlich auch negativen Einfluss darauf, ob man nochmal die Fahrerlaubnis bekommt, weil wenn es heißt, charakterlich nicht geeignet und es entscheidet ein Gutachter, wo ist der, vom TÜV oder so?
Also charakterlich ungeeignet, das kann schon die Führerscheinbehörde sein.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, sich da ein bisschen schlau zu machen, zu trainieren. Es gibt ja Leute, die es anbieten, dass man gecoacht wird sozusagen. Ist das empfehlenswert? Bringt das was?
Habe ich jetzt schon unterschiedliche Meinungen gehört. Es gibt wahrscheinlich auch viele, in Anführungsstriche, Experten, die vielleicht auch nur an das Geld ran wollen. Ich habe jetzt in meinem Bekanntenkreis niemand, der das schon mal machen musste, beziehungsweise diesbezüglich mir schon mal was sagen konnte. Ich habe schon von Personen gehört, die sagen, es hat was gebracht, sich auf die MPU vorzubereiten mit einem Experte. Und es gab auch schon welche, die gesagt haben, ja, der hat mein Geld genommen. Im Großen und Ganzen hat es mir nichts gebracht, weil ich habe trotzdem 3 Untersuchungen gebraucht, bis ich durchgekommen bin.
Wie kann man da schwarze Schafe von, sagen wir mal, seriösen Vorbereitern unterscheiden als jemand, der sich fragt, wo kann ich hingehen?
Oh, ich glaube, da muss man sich dann schon genau kundig machen, ob man vielleicht auch bei anderen Betroffenen irgendwie einen Erfahrungswert erfragen kann, beziehungsweise im Internet gibt es ja für alles irgendwelche eine Gruppe, wo man dann vielleicht auch mal nachfragen kann, wer so Erfahrungen hat, beziehungsweise vielleicht auch jemand empfehlen kann oder eben auch nicht.
Jetzt haben wir schon eine ganze Menge verraten, wie das bei Fahranfängern aussieht, was da speziell zu beachten ist und wie lange. Und auch was natürlich jetzt für Radfahrer, Mofa-Fahrer und so gilt. Das wollen wir uns im nächsten Blog ein bisschen genauer vor Augen führen. Jetzt gehen wir, es wird draußen schon langsam aber sicher dunkel, gehen wir ein bisschen auf den Friedhof. Und zwar haben wir eine ganz schaurige Geschichte jetzt musikalisch aufgelegt von der Frau im schwarzen Schleier, die nachts ganz heimlich immer ein Grab auf dem Friedhof besucht. Und warum? Naja, da liegt ihr Liebster, der bei ihr war, genau in dem Moment, wo ein Mord geschehen ist. Und jemand hat eben diesen Mann als den Täter identifiziert, zwar völlig zu Unrecht, aber der Mann hat geschwiegen, um die Frau nicht um ihren guten Ruf zu bringen und hat tatsächlich den Weg in den Tod gewählt. Und die Frau besucht ihn eben jetzt auf dem Friedhof. Es ist ja so, Fahranfänger müssen eine 0,0 Promille Grenze beachten. Wie lange gilt es und was passiert im Falle eines Verstoßes?
Ja, also die Fahranfänger, das ist ja was ganz Besonderes, die man seit 2007 auf die 0,0 Promille Grenze gesetzt hat. Und zwar betrifft es alle Fahranfänger unter 21 Jahre. Also bis zum 21. vollendete Lebensjahr habe die eine Promillegrenze von 0,0 Promille. Und da ist es egal, ob er jetzt schon mit 15 ein Kraftfahrzeug geführt hat, also sprich mit dem Mofa angefangen hat, oder ob er erst mit 19 den Führerschein gemacht hat. Die Grenze ist bei 21 Jahre. Wenn jetzt ein Fahranfänger oder beziehungsweise eine Person erst mit 20 oder 21 den Führerschein macht, dann hat man ja die ersten 2 Jahre die Probezeit und auch in der Probezeit gilt die 0,0 Promille Grenze, also für die 2 Jahre. Auch wenn ich jetzt erst mit 21 den Führerschein mache, dann gilt für mich die 0,0 Promille Grenze, bis ich 23 bin.
Und was passiert jetzt im Falle eines Verstoßes, wenn man, also in dieser Zeit, wo man hätte mit 0,0 Promille unterwegs sein müssen, wenn man da erwischt wird?
Also da sind wir ja beim Folgelose immer noch bis 0,5 Promille, weil sonst ist man ja auch in der anderen Sanktionierung drin. Und also sozusagen von 0,0 bis 0,49 sind wir da schon bei 250 Euro Bußgeld. Und 2 Punkte. Und zudem erhöht sich auch die Probezeit. Und die Führerscheinbehörde hat auch die Möglichkeit, die Teilnahme an einem besonderen Aufbauseminar anzuordnen.
Also das heißt, der Führerschein ist in dem Moment noch nicht gleich weg. Fahrverbot droht in diesem Moment noch nicht, aber der Aufbaukurs?
Definitiv, ja.
Wie ist es beim Fahrradfahren? Sie haben vorhin erwähnt, es kann passieren, dass jemand nicht mehr Fahrrad fahren darf. Wie ist der Normalfall? Das war ja ein Extrembeispiel, aber wie ist der Normalfall? Mit wie viel Promille darf man noch Rad fahren?
Also, das habe ich jetzt mal selber nachgeguckt, weil im Jahr 1986 war das schon, da hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass die absolute Fahruntüchtigkeit ab 1,7 Promille definiert wird. In der Zwischenzeit hat die Rechtsprechung, gehen die in der Regel von einem Grenzwert von 1,6 Promille aus. Und das gilt natürlich auch für einen Fahrradfahrer. Also auch der Fahrradfahrer ist dann in diesem Moment ab 1,6 Promille absolut fahruntüchtig und ist aus diesem Grund dann auch zur Anzeige zu bringen.
Mofa, ist es dann ähnlich?
Bei Mofa ist es so, das Mofa ist ein Kraftfahrzeug und ist dann so anzusehen wie ein Motorrad, ein Auto, ein LKW. Also Mofa ist Kraftfahrzeug. Das gilt übrigens auch für E-Scooter, was relativ viele überrascht. E-Scooter ist auch ein Kraftfahrzeug, wird durch einen Motor angetrieben und auch deswegen sind die E-Scooter oder die Fahrer von E-Scooter an diese Promillegrenze eingebunden.
Die Frage, die unsere Landwirte stellen, wie ist es beim Traktor oder beim Mähdrescher?
Auch das Gleiche. Wir haben hier auch ein Kraftfahrzeug und auch der Landwirt hat sich an die Promillegrenze zu halten.
Also so früher war es doch so alte, kleine, alte Mähdrescher, da brauchte man überhaupt keinen Führerschein dafür. Gibt es dann da diese Promillegrenzen?
Also es hängt gar nicht zusammen mit, ist er führerscheinpflichtig oder nicht. Es kommt wirklich darauf an, ist das Fahrzeug durch Motorkraft angetrieben oder nicht. Und sobald ein Fahrzeug durch Motorkraft angetrieben ist, zählt es als Kraftfahrzeug und dementsprechend muss sich der Fahrer dann an die Promillegrenze halten.
Also unabhängig davon, welche Fahrerlaubnis man braucht oder ob man überhaupt eine benötigt.
Genau, für den E-Scooter braucht man ja auch keine Fahrerlaubnis, da gibt es ja nur das Mindestalter und dennoch ist man da an diese Promillegrenze gebunden.
Haben Sie da Erfahrungen, wie bereiten Fahrschulen ihre Fahrschülerinnen, ihre Fahrschüler auf die Problematik Alkohol im Straßenverkehr vor? Wird da auf die Sachen schon eingegangen? Wird es den Leuten ein bisschen eingebläut, mitgegeben? Sie machen es in Schulen, aber macht es die Fahrschule auch?
Also die Fahrschule bzw. die Fahrlehrer, die ich kenne, die machen das auf jeden Fall. Es hat auch schon eine Wirkung gezeigt bei den Fahranfängern, die 0,0 Promille Grenze, dass gerade so die alkoholbedingte Verkehrsunfälle diesbezüglich abgenommen habe. Gerade so die schwere Disco-Unfälle, die man noch aus früherer Zeit kennt, die habe doch deutlich abgenommen. Jetzt gerade so aus meiner Berufserfahrung, da hatte mir wirklich jedes Wochenende einen schweren Disco-Unfall. Das hat jetzt definitiv schon nachgelassen. Ich gehe dann wirklich davon aus, dass nicht nur die mir bekannten Fahrlehrer diesbezüglich ihre Fahrschüler briefe und darauf vorbereite, sondern dass das eigentlich auch alle machen.
Wie ist denn das jetzt mit dem Alkohol, wenn der aufgenommen wird? Wie schnell geht der sozusagen ins Blut und welche Reaktionen geschehen da, dass der Mensch sozusagen nicht mehr ganz seiner Sinne mächtig ist?
Also man kann davon ausgehen, dass der Alkohol wirklich schon nach 20 bis 30 Minuten Anstieg wirklich schon seine Spitze erreicht hat. Also dass er auch schon messbar ist, auch im Blut. Und dementsprechend zeigt er dann auch seine Wirkung, so wie wir vorhin auch schon gesagt haben, je nachdem, wie der jeweilige Körper drauf reagiert.
Nun wird ja auch der Alkohol wieder abgebaut. Mit welcher Geschwindigkeit darf man da ungefähr rechnen?
Oh, das ist genauso schwierig zu sagen, wie die Faustformel zu, wie viel darf ich trinken, dass ich noch fahren darf. Man sagt so im Groben so zwischen 0,1, 0,15. Aber wie gesagt, das ist nur ein grober Richtwert, wo man sich dann dran halten kann.
Ja, jetzt nochmal zurück zu den zwei halben Bier. Wenn jetzt ein Mann innerhalb von 2 Stunden, sagen wir mal, 2 halbe Bier trinkt, der, sagen wir mal, jetzt diese 75 Kilo hat, auf welchen Wert kommt er ungefähr, realistischerweise, mit diesen 2 Bieren innerhalb von 2 Stunden?
Also wie gesagt, das kann ich nicht sagen. Das ist, wie gesagt, es gibt keine Faustformel dafür. Es gibt keine irgendwo eine Formelsammlung, wo ich jetzt sagen kann, okay, er hat 2 halbe Bier in 2 Stunden, ist so groß, so schwer, hat diesen Fettgehalt im Körper. Da gibt's nichts, was ich dort dazu sagen kann, dass ich jetzt den ein oder andere von Ihnen beruhigen könnte, um zu sagen, lassen Sie sich so und so lange Zeit und dann können Sie getrost wieder ins Auto sitzen und es passiert nichts. Gibt's leider nicht, so leid es mir tut. Aber da muss ich den ein oder andere Hörer wahrscheinlich etwas enttäuschen.
Im Internet gibt's ja ganz viele Promillerechner unterschiedlicher Art. Was taugen die?
Was taugen die? Also ich würde mich nicht drauf verlassen. Auf gut Deutsch. Ich würde mich auf mein Bauchgefühl verlassen, beziehungsweise wenn ich unterwegs bin, trinke ich nichts. Das hört sich dann als immer so, ja klar, die Polizistin sagt das jetzt. Es ist aber so, ich habe in meiner Berufslaufbahn wirklich so viele Sachen erlebt und so viele Sachen gesehen, dass mir da Angst und Bange wird. Ich möchte für nichts verantwortlich sein. Ich möchte niemandem die Gesundheit irgendwie gefährden oder beschädigen, geschweige denn das Leben nehmen. Ich glaube, ich würde damit mein Leben lang nicht mehr klarkomme. Und aus dem Grund ist es für mich wirklich ein Grundsatz, wenn ich unterwegs bin, dann spreche ich mich mit meinen Bekannten, mit meinen Freunden ab, wer fährt heute Abend und derjenige, der fährt, der trinkt definitiv nichts und da passe dann die andere auch auf.
Also und wenn man was trinkt, soll man jemanden anderen fahren lassen. Frau Albrecht, wenn denn jemand sich nicht an all das gehalten hat, was wir jetzt gesagt haben, wenn jemand doch, es passiert ist, dass er jemanden schwer verletzt hat, vielleicht fahrlässig jemanden getötet hat. Wie gehen diese Menschen damit um? Wie können die das verkraften? Können die überhaupt noch mal in den Verkehr zurück? gehen? Wie sieht es bei diesen Menschen aus?
Also ich habe unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. Der eine hat es noch verarbeitet bekommen, vermutlich auch mit psychologischer Unterstützung oder psychotherapeutischer Unterstützung. Andere haben das gar nicht verkraftet. Also das ganz extreme Beispiel ist natürlich dann derjenige, der sich dann das Leben nimmt, sich suizidiert. Das ist dann auch ein ganz schlimmes Schicksal. Wie gesagt, es gibt keiner, wo man jetzt sagen kann, der reagiert so oder so. Es gibt wirklich die unterschiedlichste Reaktionen auf so einen Vorfall.
Aber jemand, dem das passiert, der nimmt es doch ein Leben lang mit. Irgendwie muss den das doch immer wieder beschäftigen. Er hat jemanden geschädigt, jemanden vielleicht das Leben genommen, den Angehörigen genommen und so weiter.
Das auf jeden Fall. Also mir würde es so gehen. Ich habe an Unfallstelle halt natürlich auch den Kontakt auch mit Angehörigen gehabt, die das auch so nicht immer so hundertprozentig gut verkraftet habe, dass jemand, der einfach nur auf dem Weg von der Arbeit nach Hause war oder einfach nur noch kurz einkaufen wollte, nicht mehr nach Hause kommt, weil jemand, der betrunken war, ihn vielleicht über den Haufen gefahren hat oder ja ins Auto reingefahren ist. Das ist nicht nur für den Fahrer selber vielleicht, also den Alkoholisierter schlimm, sondern auch für die Angehörige, die dann einfach sage, der hat doch gar nichts getan, der ist doch einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Und das ist dann natürlich auch für die Angehörige ganz schlimm, mit dieser Geschichte umzugehen. Da habe ich auch schon ganz schlimme Schicksale dann erlebt.
Also ich glaube, es darf uns ruhig darum gehen, auch von dieser Seite das Thema mal zu beleuchten, dass eben, wenn was passiert, da richtige Schicksale sind. Nicht nur der Täter ist natürlich dann traumatisiert, sondern eben auch die Familie des Opfers oder des Opfers selber hat Riesenverluste. Und aus der Perspektive darf man es ja auch mal sehen, wenn man Alkohol in den Verkehr mitnimmt. So sehr das vielleicht in dem Moment, wo man irgendwo gesellschaftlich getrunken hat oder sonst irgendwie zunächst mal Spaß gemacht hat und aussieht wie eine Lappalie.
Auf jeden Fall. Und auf wen wir jetzt im Moment noch gar nicht eingegangen sind, was mir jetzt gerade noch so einfällt, das sind die Fußgänger. Weil auch für Fußgänger, es gibt zwar keine Promillegrenze, dennoch müssen sie mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn sie betrunken, gefährdend in den Straßenverkehr eingreifen. Und auch da kann relativ viel passieren, weil wenn man einen begründeten Verdacht hat auf eine Alkoholabhängigkeit oder einen Alkoholmissbrauch von einer Person, kann da sogar auch die Behörde eine MPU anordnen, beziehungsweise geht dann davon aus, dass er vielleicht auch charakterlich nicht mehr geeignet ist, ein Fahrzeug zu führen. Also sprich, selbst als Fußgänger kann man die Fahrerlaubnis verlieren, wenn dann die Fahrerlaubnisbehörde, wie gesagt, den begründeten Verdacht eines Alkoholmissbrauchs hat. Und zum Fußgänger habe ich dann auch noch mal eine kleine Geschichte aus meinem Berufsalltag. Das ist schon viele, viele Jahre her. Da war ein Fastnachtsner, der in seiner Alkoholisierung nach Hause laufen wollte und unterwegs dann müde wurde und hat sich auf die Straße gelegt zum Schlafen. Und das kam doch auch schon öfters vor, habe ich schon öfters gelesen, auch in Presseberichte. Hat sich auf die Straße gelegt, dann merkt er auch die Kälte nimmer. Er merkt auch nicht, dass das eine harte Straße ist. Der weiß in dem Moment vielleicht auch gar nicht, wo er sich befindet. Und in dem besagten Fall kam eine junge Dame, die an dem Morgen zur Frühschicht musste und hat in der Dunkelheit den auf der Straße liegenden Fußgänger zu spät wahrgenommen und ist über ihn drüber gefahren. Der Fußgänger wurde dann leider tödlich verletzt, was dann natürlich auch schlimm ist für die junge Fahrerin, die dann in dem Moment gar nicht mit einem schlafenden Person auf die Straße gerechnet hat.
So ist es. Also man gefährdet sich selbst als Fußgänger, das auch selber, wenn man zu viel getrunken hat und dann noch unterwegs ist, weil man eben dann tatsächlich so als Bierleiche im Prinzip auf der Straße schlafen sich legt.
Genau. Man merkt ja dann die Kälte auch nicht. Man merkt dann auch nicht wirklich, wo ist man in dem Moment. Also mir habe auch schon öfters auf der Straße liegende Personen geweckt, die dann in dem Moment auch gar nicht gewusst haben, wo sie sind. Also die merken noch nicht einmal, wo sie sind.
In der kalten Jahreszeit ist natürlich die Gefahr des Erfrierens auch nicht ganz von der Hand zu weisen.
Definitiv nicht, nein.
Frau Albrecht, Sie haben uns, glaube ich, ganz gut gebrieft. Ich will jetzt nicht unbedingt das Wort geimpft, weil das jetzt aus einem anderen Zusammenhang gerissen wäre. Aber Sie haben uns doch einiges gesagt zu dem Thema. Vielleicht haben Sie noch ein paar Tipps für unsere Zuhörer, einen Wunsch an unsere Hörer und vielleicht auch eine Kontaktmöglichkeit zu Ihnen. Wenn man Fragen hat, kann man sich ja vielleicht auch an Sie wenden oder Sie vielleicht auch mal engagieren, um Unterricht zu halten.
Sehr gerne, ich würde dafür zur Verfügung stehen. Man kann sich auch im Internet unter Gib Acht im Verkehr einige Sachen mal anschauen. Da sind mehrere Themen zu finden. Mein großer Wunsch ist, achte sehr auf sich, achte sehr auf Ihr Bauchgefühl, höre sehr auf Ihr Empfinde. Und wenn Sie dann merken, okay, ich war heute Abend unterwegs, ich hatte Spaß, ich habe ein bisschen was getrunken, das Geld investiere in ein Taxi. Ein Taxi ist nicht so teuer wie ein Schaden am Auto. Das Taxi ist nicht so teuer, um ein Menschenleben damit aufzurechnen. Wenn Sie in der Gruppe unterwegs sind und Sie merken, Ihr Fahrer hat was getrunken, greife Sie ein, auch als Beifahrer. Es ist auch Ihr Leben, der auf dem Beifahrersitz, das in dem Moment gefährdet wird. Vielleicht haben Sie auch noch Freunde auf der Rücksitzbank sitzen. Die sind genauso gefährdet. Also wenn Sie merken, der Fahrer ist alkoholisiert, spreche Sie ihn an, sage Sie, das geht gar nicht. Gucken Sie, dass Sie aus diesem Auto rauskommen und dass der Fahrer auf jeden Fall nicht weiterfährt. Passen Sie bitte auf sich auf und bleiben Sie nüchtern, wenn Sie Auto fahren. Don't drink and drive, hat es immer so geheißen.
Sagt Petra Albrecht von der Präventionsstelle der Ulmer Polizei. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie da waren, dass Sie die Zeit genommen haben, uns da ein bisschen zu informieren.
Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Das war's fast schon wieder in der Plattform Redaktion Musik. Zusammenstellung ohne Mikrofon. In der vergangenen Stunde war Friedrich Hoog. Danke fürs Zuhören.